Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Lassen Sie sich verwöhnen mit bis zu 360 Euro Gourmet-Guthaben pro Jahr, das Sie in mehr als 1400 ausgewählten Restaurants in über 20 Ländern auf der ganzen Welt einlösen können. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Das war für mich immer das Emotionalste im Sinne von Hand auflegen. Man schafft etwas, man schafft Werte.
Mit 61 wären viele Geschäftsführerinnen schon in Pension. Doch Dornaus wollte es noch einmal wissen und bewarb sich bei der BIG. Seither rührt sie dort um.
Das hat mich einfach begeistert, wenn man zuerst am Papier, wie in der Seestadt, einmal gesehen hat, wie ist der Masterplan.
Das ist Christine Dornaus. Seit Oktober des Vorjahres ist sie Geschäftsführerin der BIG. Das ist die Bundesimmobiliengesellschaft mit einem Vermögen von 18 Milliarden Euro.
Ich habe mich halt nicht gesehen, dass ich dann mit dem Kaffeeheferl komme, in die Abteilung alle aufhalte. Ne?
Was sagt sie zur Krise der Immobilienbranche? Wo sieht sie einen Ausweg aus der anhaltenden Wirtschaftsflaute? Was hat sie in Brasilien gelernt?
Haben wir auch gesehen, ja, dass vor unter der Bäckerei jemand erschossen wurde. Ja. Das war sicher die Kehrseite. Ja.
Und wie hat sie sich in einer Männerdomäne durchgesetzt? Mein Name ist Petra Stoiber und das ist der CEO-Podcast vom Standard. Wir interviewen die wichtigsten Wirtschaftstreibenden Österreichs, blicken in deren Arbeitswelten, finden heraus, wie sie es an die Spitze geschafft haben und was es braucht, um Österreichs Wirtschaft anzukurbeln. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, diesen Podcast groß zu machen, abonnieren Sie CEO auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl und schicken Sie uns Ihr Feedback und Ihre Interviewwünsche an podcast@derstandard.at. Und jetzt geht's los. Frau Dornaus, wir beginnen in Ihrer Kindheit. Sie wollten Balletttänzerin werden. Ihr Vater hat Ihnen das abgedreht, haben Sie einmal gesagt. Hat Sie das geschmerzt?
Naja, damals, wenn ich mich da jetzt zurückversetze, war einerseits die Familiensituation so, dass man das natürlich absolut respektiert hat. Ja? Und seine Worte waren, klingt mir immer noch nach, nein, das ist ein Nachtberuf, ja. Aber ein Nachtberuf, ja. Im Sinne eben, dass die Auftritte und dass man am Abend auftritt. Und da hat er gesagt, na, das würde er für nicht unterstützen, ja. Und ich war doch talentiert, relativ gelenkig, ja. Und hat mich fasziniert, aber meine Eltern haben das dann nicht weiter unterstützt.
Das klingt nach einer ersten kleinen Enttäuschung. Also was ich mich ein bisschen wundere, ich habe gerechnet und habe mir gedacht, na, es muss ja trotz allem zumindest Anfang der 70er Jahre passiert sein.
Ja.
Die waren ja zumindest, wenn man das so nachliest, schon etwas liberaler. Wieso war Ihr Vater da so konservativ und hat gemeint, eine Frau sollte nachts oder abends in dem Fall nicht arbeiten?
Ja, also ob die 70er Jahre da schon so, also bei uns war die Familienstruktur so, mein Vater hat nicht viel gesprochen, aber wenn er gesprochen hat, dann war das eine Ansage. Ja? Und das ist in der Familie, auch in der größeren Familie, im weiteren Familienkreis immer respektiert worden. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, ich bin jetzt da nicht irgendwie, dass ich dem nachtrauere. Ja? Erstens habe ich mich dann ausgetobt, wo ich mich dann schon selbstständig austoben konnte und habe dann später Geräte geturnt, wo ich die gleichen körperlichen Qualitäten einsetzen konnte. Hat mir auch Musik beim Bodenturnen, ja, also Bodenturnen und Stufenbahn und Sprung natürlich. Und
mit dem Reifen?
Nein, nicht rhythmische Gymnastik, sondern das war Bodenturnen, Stufenbahn, Pferdsprung und Schwebebalken. Ja. Und da konnte ich meine gleichen körperlichen guten Voraussetzungen für eben Gelenkigkeit und Drahtigkeit und ein Körpergefühl, eine Körperspannung, ja, gut einsetzen. Und das konnte ich selbstständig machen. Da bin ich dann jeden viermal in der Woche in den Turnverein gefahren, ja, selber. Und das war vielleicht noch besser. Ja. Das konnte ich natürlich neben der Schule gut machen, aber schon auf Leistungsniveau, ja, also mit Wettkämpfen und mit allem drum und dran. Ja.
Das heißt, Sie haben es Ihrem Vater nicht wirklich nachgetragen?
Nein, und ich muss auch sagen, Ich habe dann natürlich auch als Erwachsene festgestellt, wie abhängig man ist, wenn man den Körper als Instrument einsetzt. Ne? Weil natürlich bei meinem wilden Geräteturnen habe ich mir das ein oder andere Band dann gerissen, ne? Knöchel, dann auch im Knie. Ja? Und da wäre die Karriere eh beendet gewesen, ja? Wenn man da im Spitzensport, im Tanz unterwegs ist. Ja? Und so habe ich das als Hobby mich austoben können. Und das war sehr erfüllend, ja? Komplettierend zur Schule.
Sie haben ja dann an der WU studiert und sind ins Bankenwesen gegangen. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
Ich war auf der WU und habe immer schon so in Richtung Ausland tendiert und wollte internationale Erfahrung machen. Deswegen habe ich damals gleich einmal, so hieß das, Handelswissenschaften studiert mit zwei Sprachen. Jetzt heißt es IBW. Und habe neben Englisch dann noch Spanisch auf der WU gelernt. Und das ist eigentlich ganz gut gegangen mit der Basis Latein von der Schule. Und dann hat mich mein erster Job nach der Uni, hätte an Nordamerika gedacht, ja, hat mich dann nach Südamerika gebracht. Und dann war mein erster Job in Sao Paulo in Brasilien.
Spanisch nicht brauchen kann.
Richtig, wo man dann eher Spanisch als Basis verwendet, ja, nicht mehr praktiziert, weil sonst vermischt man es. Ne? Aber mit der Spanisch-Basis, ja, war ich da sehr schnell in Portugiesisch drinnen. Und das war eigentlich die beste Lebenserfahrung und Vorbereitung, ja, auch für meine professionelle weitere Karriere, dort den ersten Job anzutreten, ja, mit allen Themen Hyperinflation. Und die hatten damals, die Chase Manhattan Bank, dort einen European Desk gerade eingerichtet. Und da war ich genau die Richtige dafür, offensichtlich.
Interessant. Sie sind zurück nach Österreich gekommen und haben bei der Wiener Städtischen Versicherung angeheuert, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und Sie haben sich dann dort bald um Immobilien gekümmert. Das ist für Sie ein emotionales Thema, haben Sie einmal gesagt. Inwiefern?
Vielleicht, wenn es interessiert, ich war nicht nahtlos bei der Wiener Städtischen, sondern habe dann die Bankenkarriere fortgesetzt, war dann bei einer Bank in Österreich und von dort wurde ich dann über einen Headhunter für die Wiener Städtische Versicherung gefragt. Und da hatte ich sowohl die Qualitäten von der Bank als in die Veranlagung der Versicherung. Eine Versicherung ist ja auch ein großer Veranlager, auf das die Prämien der Versicherten ja veranlagt werden müssen, so veranlagt werden müssen, dass sie in 30, 40, 50 Jahren die Pension bedienen können, ja, die Krankenversicherung bedient werden kann. Also hat man eine große Verantwortung, großen Auftrag. Und ich hatte aus meiner Bankenkarriere heraus sozusagen beide Qualitäten im Bereich Fremdkapitalfinanzierung, aber auch Equity und Beteiligungen. Und das war bei der Wiener Städtischen in einem Bereich und da habe ich begonnen. Und dann habe ich bald die Immobilien dazu bekommen und den gesamten Wertpapierbereich und dann war ich für die gesamte Veranlagung zuständig. Aber die Immobilien, um auf Ihre Frage zurückzukommen, waren für mich immer das Emotionalste, war nicht der größte Teil des Portfolios. Also bei der Städtischen durfte ich so rund 23 Milliarden, war der Deckungsstock, das Vermögen der Wiener Städtischen. Davon waren 3 Milliarden im Bereich Immobilien. Aber das war für mich immer das Emotionalste im Sinne von Hand auflegen. Man schafft etwas, man schafft Werte und hat damit schon eine große Wirkungskraft, weil ich davon überzeugt bin, dass die Kubatur, in der wir uns bewegen, ganz wesentlich ist und eine Strahlkraft hat auf die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Und die Wiener Städtische war da weit tätig von neben dem Ringturm, das Palais Hansen, damals Kempinski, jetzt Anandara, bis zur Stadtentwicklung am Nordbahnhof, was wirklich eine sehr sinnstiftende Aufgabe war, bis zur Seestadt, ja.
Also es hat Sie interessiert, dass Sie etwas schaffen können, was man sieht, während wenn man sozusagen in Aktien investiert, das ist so ein bisschen etwas auf dem Papier oder im Computer, das ist nicht etwas Haptisches. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Das ist natürlich genauso wesentlich, ja. Aber in Aktien ist eine sozusagen Aktien in Anleihen, das ist ein viel liquideres Mittel und kann man auch schneller sozusagen im Portfolio hier traden und handeln. Die Immobilie ist sozusagen ein nachhaltiges Investment, ja, wo man sich gut anschauen muss, wo, welche Lage, welche Nutzung, ja, eine Vorlaufzeit hat bei einer Stadtentwicklung von 10 Jahren. Und das hat mich einfach begeistert, wenn man zuerst am Papier, wie in der Seestadt, einmal gesehen hat, wie ist der Masterplan, ja. Dann ist der Bau in Gang gekommen, hat man immer noch geschwitzt und gesagt, ist zu eng, zu schluchtenartig, hat man gesehen, es wird gebaut. Hat man gemerkt, na, das passt eigentlich, ja. Bis zu dann zu dem Moment, wo wir auch immer dabei waren, der Schlüsselübergabe, wo dann die Menschen kamen, ja, wo man gesehen hat, wie die froh sind und stolz sind, ja, Und das hat mich so motiviert, dass man da etwas schafft, ja, wo man einen würdevollen, in dem Fall Wohnraum schafft, aber das gilt natürlich genauso für alle anderen Nutzungen. Büroraum, ja, Schulung, Bildung, Wissenschaft, ja, das muss alles eine Kubatur sein, in der sozusagen etwas Inspirierendes passieren kann. Und wenn das nur Zweckbau rundherum ist, irgendwas Modulares, Vergleichbares, ja, eine Schachtel, glaube ich nicht, das nimmt, glaube ich, etwas, macht etwas mit den Menschen auch. Ja.
Jetzt haben Sie ja eigentlich eine Traumkarriere hingelegt zu einem Zeitpunkt, als das Banken- wie auch das Versicherungswesen nicht gerade für seine überbordende Frauenfreundlichkeit bekannt war. Wie haben Sie sich da durchgesetzt?
Eigentlich ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja. Es gibt vielleicht auch noch Branchen, wo noch weniger Frauen vertreten sind. Ja. Aber ich bin da immer angetreten. Das waren durchaus, gebe ich Ihnen recht, oft Runden im Finanzbereich. War ich die einzige Frau, ja, und 15 Männer, ja, oder auch in den Aufsichtsräten. Ja. Aber ich bin einfach angetreten, dann nicht drüber nachdenkend, mit meinem Wissen und mit meiner Kompetenz und habe meinen Beitrag geliefert. Und vielleicht ist mir auch nicht so schwer gefallen, habe dann auch drüber nachgedacht, ja, auch wie ich aufgewachsen bin. Ja. Ich hatte einen älteren Bruder und mit dem war ich immer unterwegs, waren immer Freunde und Burschen eben bei uns zu Hause und da habe ich mich auch immer behaupten müssen und auch mit ihm. Na, wir haben gerauft bis zum Gehtnimmer. Ja. Das war schon eine harte Schule, wie es unter Geschwistern ist, aber ich glaube, fürs Leben war das dann gar keine schlechte Schule. Und ich habe auch zwei Söhne, vielleicht kriegt man auch das, was man sozusagen verdient oder verträgt. Na, mit denen wird man auch ordentlich geerdet, ja? Wenn man dort dann den Streit schlichtet. Ja? Oder sie einen ferngesteuerten Flieger haben und mit dem fahren sie mir dann in die Haare und der Propeller verwirrt sich in den Haaren. Holodaro. Also da habe ich schon so manches mit ihnen erlebt. Ja?
Aber vielleicht kommt noch ein Punkt dazu, den ich mir überlegt habe. Sie waren im Ballett, Sie waren Leistungssportlerin. Mhm. Bei beiden Bereichen wird sehr viel Disziplin verlangt. Mhm. Ist es vielleicht auch das, dass Sie überdurchschnittlich diszipliniert waren und überdurchschnittlich gut funktioniert haben?
Mhm. Das ist sicherlich schon auch so. Ja. Ich habe, glaube ich, immer, und Teil, glaube ich, dann auch meines auch professionellen Erfolges, immer mehr geleistet, als man mir abverlangt hat. Und das aber jetzt nicht unter Druck, sondern weil es mich interessiert hat, weil es mich begeistert hat. Ja? Und ich habe oft dann am Abend noch gearbeitet, immer noch, ja? Eigentlich permanent. Ja? Immer noch am Abend noch was aufgearbeitet, was am Tag noch nicht fertig war oder mich gut vorbereitet für den nächsten Tag, weil auch so eine Philosophie, 80% des Erfolgs eines Termins ist die Vorbereitung. Ja? Immer gut vorbereitet und habe das aber gemacht jetzt nicht aus Druck oder sondern weil mich das fasziniert hat und ich mir auch immer gesagt habe, ist jeder Fall anders, ist jede Aufgabenstellung anders und man lernt bei jeder Lösung und bei jeder Herausforderung, die man bekommt, lernt man etwas und auch für sich selber und seinen Wert am Arbeitsmarkt. Und das hat offensichtlich karrieretechnisch bei mir auch funktioniert. Ja. Aber das war nicht so geplant und taktisch, das mache ich das und die Funktion, man ist dann immer mit diesen Karriereschritten auf mich zugekommen, ja.
Führen Frauen anders als Männer? Haben Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders geführt?
Es gibt natürlich viele Beispiele, wo ich vergleichen kann, ja. Aber für mich hat die Mitarbeiterführung, und das weiß ich jetzt nicht, ob die Herren das auch immer so sehen, immer sehr viel mit auch Verantwortung zu tun gehabt. Ja. Manche hört man, sagen wie viel, oder manche flexen da, wie die Jungen sagen, flexen, ich bin so voll, so und so viel Mitarbeiter verantwortlich, so viel Mitarbeiter verantwortlich. Ja. Je mehr, desto mehr Verantwortung hat man. Ja. Und ich finde, man sieht das am meisten bei den jungen Kollegen. Man hat eine enorme Verantwortung für Kolleginnen und Kollegen, für deren, wenn man der erste Arbeitgeber und der erste Chefin oder Chef ist oder Vorgesetzte ist, da hat man, glaube ich, so eine Rolle wie zuerst ist die Familie, die prägt. Dann gibt es diverse Lehrer, Lehrerinnen, die prägen, ja, ob jemand nochmal ein Buch in die Hand nimmt, ja, oder in ein Konzert geht, ja, oder sich die Mathematik mitnimmt in sein Leben, haben die Lehrer eine prägende Wirkung als Persönlichkeiten. Ja. Und dann kommen die Vorgesetzten. Und bin überzeugt davon, der erste Job ist prägend, ob ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann ein High-Performer wird oder sagt, das mache ich jetzt nur sozusagen für mein Gehalt. Ja.
Wie macht man es richtig, damit man ein optimaler Vorgesetzter, ja, eine optimale Vorgesetzte ist für junge Leute?
Ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit Vorbildwirkung. Man ist automatisch ein Vorbild und da muss man sich bemühen, ein gutes Vorbild zu sein. Ja? einerseits hinsichtlich der Arbeit und der Arbeitsmoral, aber auch menschlich, ja, von den sozialen Kompetenzen her. Ne? Es wird nicht auslangen, dass man sagt, du machst es das und das und man geht's aus. Ja? Das ist mir der krasseste Fall, das macht man eh nicht. Ja? Aber soweit es geht, ja, dass man auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingeht, schaut, dass man sie weiterentwickelt. Ja, da habe ich ganz unterschiedliche Charaktere auch in meinem Leben sind mir begegnet. Manche hat man total immer unter Strom halten müssen, dass ihnen nicht langweilig wird. Ja. Aber da habe ich auch ein gutes Beispiel. Der eine ist jetzt Milliardär. Ja.
Gratuliere.
Ja, ja. Und den habe ich immer unter Strom gehalten. War vollkommen so ein Chaot und der Schreibtisch hat immer ausgeschaut. Aber ich habe ihn individuell geführt, habe das zugelassen. Auch wenn die anderen gemurrt haben, wie schaut es bei dem aus? Ja. Habe ich gesagt, nein. Und der hat wirklich Karriere gemacht. Ja. Aber man muss auf sie individuell eingehen, erklären, was sie machen. Ja, ich habe das ja selber auch erlebt. Ja. Das Furchtbarste ist, wenn man sagt, du schreibst das jetzt oder analysierst das jetzt, dann liefert man ab, man hört nichts mehr. Ja. Und da sollte man sich als Führungskraft bemühen, das habe ich mich immer bemüht zu sagen, warum machst du das? Das ist etwas Sinnstiftendes, das ist wichtig, dass du das machst. Und wie geht es nachher weiter? Ja? Rückmeldung aus dem Termin, wo man es hatte, oder dass man sagt, na, ist abgeschlossen, danke für deinen Beitrag, aber dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Ja? Und dann arbeiten sie, glaube ich, viel motivierter, ja? Als sie liefern nur den Zettel ab. Ja?
So wie Sie das jetzt erzählen und wie engagiert Sie auf mich wirken, könnte ich mir vorstellen, dass Sie möglicherweise ziemlich gekränkt waren, als man Ihnen dann bei der Wiener Städtischen nahegelegt hat, jetzt werden Sie 60 und haben Sie nicht Lust, in Pension zu gehen. Wie war das damals für Sie? Waren Sie gekränkt?
Ja, Sie treffen das, Sie haben mich gut erfasst. War ich schon. Ja. Natürlich, im ersten Moment sagt man, ja, man hat sich sozusagen verstanden drauf, dass eben ich auf mein Pensionsalter hingewiesen wurde und dass man sich darauf verstanden hat, mein Mandat wird nicht verlängert oder ich bestehe für eine Verlängerung nicht zur Verfügung. Ja. So kann man das natürlich sagen. Ja. Aber meine Kinder haben mir das auch gut wiedergespiegelt. Ja. Die haben mir dann nachher schon gesagt, ich habe es ihnen auch mit Haltung gesagt. Ich habe gesagt, na, also ich meine, so ein Jahr vorher wäre nicht verlängert, aber ich soll dann in Aufsichtsratspositionen tätig sein weiter und gemeinnütziger Wohnbau. Ja, und meine Nachfolger waren dann auch schon klar und man dachte, okay, das ist der Weg und das mache ich und mir ist das wichtig und ich schule die bestmöglich ein. Aber ich war schon, die Burschen, wir reden ja so anglosächsisch so halber immer, die Anglizismen, haben gesagt, du warst schon Zeit, wie du uns das gesagt hast, obwohl ich mich bemüht habe, ja, das eigentlich nicht so nach außen zu zeigen, ja. Weil ich mich halt noch nicht gesehen habe, dass ich dann, sind soziale Beziehungen da mit meinen Kolleginnen und Kollegen super zusammengearbeitet. Ja? Und ich habe mich halt nicht gesehen, dass ich dann mit dem Kaffeehäferl komme, in die Abteilung alle aufhalte, ne? Nachher dann auf einen Tratsch. Ne? Sondern, dass ich, wenn sie professionell wieder treffe, ja, mit ihnen zusammenarbeite. Aber ich habe das akzeptiert und verstanden, man wollte den Generationswechsel einleiten. Und meine beiden Nachfolger, ja, machen das auch super. Und das war mir auch immer ein Anliegen und habe die auch bestmöglich eingeführt in die Agenten, ja.
Da muss man auch wirklich, glaube ich, die eigenen möglicherweise Eitelkeiten zurückstellen und die anderen glänzen lassen. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Männer haben mitunter Probleme mit so etwas. Mhm. Aber Sie haben sich ja dann bei der BIC beworben, die das Immobilienvermögen der Republik Österreich verwaltet, mhm, und weiterentwickelt. Das war eine richtig taffe Bewerbung.
Ja, ja.
Können Sie erzählen darüber?
Ja, manchmal sind Dinge im Leben, sage ich, auch wie eine Fügung, ohne dass ich jetzt so esoterisch rüberkomme. Ja? Aber das war wirklich wie eine Fügung. Es war klar, dass mein Mandat nicht verlängert wird, ja, in der Wiener Städtischen Versicherung. Und das war wirklich so ein, im Februar dann, sage ich, so ein nebliger Nachmittag, wo ich das Profil gelesen habe, ja. Was ich jetzt auch nicht konsequent und immer, dass das Sonntag das Profil gelesen habe.
Ich hoffe, Sie lesen auch den Standard.
Ja, natürlich, ich lese auch den Standard. In dem Fall war aber das Interview von der Aufsichtsratsvorsitzenden, von der Frau Kataster im Profil, wo sie eben darauf eingeht, dass der Hans-Peter Weißer zurückgelegt hat. Aber das geht sich jetzt alles aus. Man muss nochmal ausschreiben und sie werden diesen Prozess jetzt beginnen. Ja. Und mit der BIC hatte ich immer professionell zu tun, noch in der Wiener Städtischen Versicherung. Allein in der Seestadt sind wir uns begegnet, war der Hans-Peter Weiß und der Herr Gleisner und meine Wenigkeit, ja, auch gemeinsam im Aufsichtsrat. Und ich habe die BIC immer sehr professionell hier erlebt am Markt. Auch die Aare habe ich als Tochter der BIG, die städtische, einmal eine Transaktion gemacht mit der Aare. Also man kannte sich am Immobilienmarkt. Und auch die beiden Herren, Weiß und Gleisner, habe ich sehr geschätzt. Ja. Und dann hat Weiß für alle überraschend zurückgelegt im Jänner. Das war, also Gleisner ging in Pension. Beckham ist dann nachgefolgt und man dachte, super Wahl von der Republik. So ist es verfolgt und dann legt der Herr Weiß zurück. Denkt man, hallo, was ist denn da los? Ja. Hab dann so ein bisschen was gehört. Ist eine persönliche Entscheidung. Ja, und dann habe ich mir das überlegt und dann habe ich mit meinen Söhnen es besprochen und habe gesagt, du, was sagt's ja? Ich glaube, das könnte ich, ja. Und haben wir dann eben auch gedacht, ja, warum sage ich jetzt nicht mir, was ich sonst immer den Frauen sage und sage, tut's es, macht's es, probiert's es, ihr könnt's es. Warum sage ich das jetzt nicht mir in der Situation und verlieren kann ich eh nichts, ja. Und dann habe ich die Burschen gefragt und die haben gesagt, ja, na, mach das. Ja, die haben mich da ermutigt und haben ihm gesagt, da haben sie es erstmal dann zugegeben und haben gesagt, du warst eh so sad. Ja, vorher haben sie auch dicht gehalten, indem sie mich da wahrgenommen haben. Ja. Und gesagt, ja, und dann haben sie total begleitet. Und dann habe ich halt mal erkundigt, aha, Headhunter wird aus, Conferry, und habe dann die Osterferien dann auch dazu genutzt, ja, dass ich mal alles abgedatet habe. Ich habe keinen abgedateten Lebenslauf in der Form gehabt, Bewerbung schreiben, ja, und habe das dann in den Osterferien formuliert und gemacht, ja, und habe ich das abgeschickt. Ja, und dann haben sie mich angerufen von Conferry, ich möge zu einem Interview kommen. Dann war ich bei Conferry, dann heißt es immer nachher, ja, wir melden uns bei Ihnen. Dann kam der Anruf, ja, der Prüfer, Personalausschuss möchte mich gerne kennenlernen von der BIG. Mhm. Na, dann war ich beim Personalausschuss, der sozusagen ein Ausschuss ist aus dem Aufsichtsrat, und habe mich da vorgestellt, ja, und musste schon ein paar Mitglieder, habe ich gemerkt, abholen, weil die Meinung auch hat, na, von der Versicherung, und die meldet sich dafür jetzt, ne, und habe denen erklärt, dass ich eigentlich eh immer auf der Veranlagungsseite tätig war, Versicherungsgeschäft auch in Teilen und für die Finanzen, ja, also Rechnungswesen. Und das war eigentlich alles das, was ich in der BIG auch wiedergefunden habe. Ja, und dann haben sie mich wieder angerufen. Ja, ich wäre weitergekommen, ob ich bereit wäre, sie nannten das Cases zu lösen, also Fallstudien. Ich dachte, ja, schon lange nicht mehr gemacht, probieren wir das. Na, wie läuft das? Ja, 3 Cases kriege ich, habe eine halbe Stunde Zeit. Und soll dazu, zu diesen Fallstudien, dann sagen, eine Strategie entwickeln, ja, und das nachher im Personalausschuss präsentieren. Ja, wieder hin, habe das gelesen, so eine halbe Stunde, liest man schon einmal Zettel, aber mir sind die Fälle wirklich von der Hand gegangen. Und bin dann reingegangen und habe gesagt, das und so und so und so, würde ich das machen? Zack, habe offensichtlich beeindruckt. Ja. Dann hieß es wieder, sie melden sich bei mir. Und dann war der nächste Anruf eben, die Frau Dr. Labert, die möchte mich kennenlernen. Ja, wir kannten uns, so nicht gut, aber ich kannte sie, ne? Langjähriger Tätige in der österreichischen Wirtschaft. Ja? Und dann habe ich die Zusage bekommen. Und dann musste ich bei der Städtischen noch antreten und sagen, ja, ich sollte leider schon ein Vierteljahr früher austreten, nicht bis Jahresende, ja? Weil Weiß Ende September ausgelaufen ist. Ne? Aber bei der Wiener Städtischen, das haben sich fast alle gefreut. Ja.
Kleiner Triumph.
Nein, nicht Triumph. Die haben sich, das ist für mich nicht das Triumphgefühl, sondern es war, die Mitarbeiterinnen waren schon alle etwas betrübt. Ne? Wie ist es und wie wird es weiter? Ich war dort 15 Jahre im Vorstand. Das ist schon eine lange Zeit, in Summe 23 Jahre bei der Wiener Städtischen. Ne? Und sie haben sich wirklich mit mir gefreut über diesen Move. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich aber ein Vierteljahr schon früher ausscheiden. Ne? Und dann, ja, jetzt geht es noch ein Vierteljahr früher. Habe ich gesagt, nein, aber freut euch. Habe ich gesagt, weil dann brauche ich eben nicht mit dem Kaffeeheferl kommen und mich reinstellen, der Abteil euch aufhalten. Ne? Wir werden professionell weiter zu tun haben, weil im Immobilienmarkt ist die Städtische groß und die BIG riesig. Ja? Und so ist es jetzt auch.
Sie sind ja jetzt, Sie und Ihr Co-Geschäftsführer sind für mehr als 2000 Immobilien und Liegenschaften in Österreich verantwortlich. Sie vor allem für die großen Gebäude, Schulen, Universitäten. Da hat man ja auch irgendwie schon einen Einfluss darauf, wie Österreich insgesamt ausschaut. Wie ist Ihr Befund? Sind Sie zufrieden mit den eigenen Bauten?
Ja, ich bin begeistert. Ja. Vielleicht die Korrektur. Ich bin verantwortlich für die Universitäten, mein Kollege Beck für die Schulen. Und der dritte Leg sozusagen sind die Spezialimmobilien. Da sind drinnen Gerichte, Gefängnisse, Die Kirchen sind mal da und dort, Kirchen haben wir auch, Stollen haben wir, also das ist ein ganz weites Portfolio. Aber mein Hauptbereich ist die Universitäten. Aber natürlich gilt das jetzt sozusagen, weil Sie die Frage Richtung Österreich stellen, für alle drei Bereiche, für die wir verantwortlich sind. Ich bin davon überzeugt, dass die BIK einen wesentlichen Beitrag dazu geliefert hat in den letzten über 30 Jahren, dass in Österreich sowohl die historische Baukultur großartig in Schuss ist und für die neuen Nutzungen sozusagen überführt wurde. Wenn ich den Schillerplatz hernehme, Akademie der Bildenden Künste, Theophil Hansen, der ist wunderbar hergerichtet worden, da ist ein Kupferstichkabinett da unten, da hat man Archive, um das technisch sozusagen herzurichten. Also vom Schillerplatz über die Hauptuni, ich kann Ihnen zu jedem Projekt sagen, was wir da tun und was wir da machen. Aber immer im Sinne, dass wir die Baukultur bewahren, ertüchtigen, aber der neuen Nutzung zuführen, dass kein Museum ist. Und da haben die Universitäten natürlich schon ihre Begehrlichkeiten, weil man studiert jetzt nicht mehr so wie vor 150 Jahren. Aber auch die neue Baukultur. Für die aktuelle Baukultur sind wir auch zuständig und da bauen wir auch nicht nur modular irgendeine Kiste hin. Und damit das Kopfkino anspringt, sage ich der WU Campus. Das ist für mich das Beispiel aktueller Baukultur, wo ich überzeugt bin, dass das die nächsten 150 Jahre auch gepflegt und reanimiert wird, so wie wir jetzt mit den alten Architekten umgehen.
Was ist denn so gesehen von einem Immobilienstandpunkt her Ihre Lieblingsuniversität in Österreich?
Das ist ganz eine schwierige Frage. Aber natürlich auch die jetzt noch nicht erwähnte Postsparkasse, der Otto Wagner, das ist schon ein faszinierendes Gebäude, weil es auch noch so authentisch ist. Also fast jede Türklinke ist da noch vorhanden am richtigen Platz. Und das ist schon, da spürt man so die Geschichte. Und wie das eben vor 150 Jahren oder die Postsparkasse Anfang des 20. Jahrhunderts eben errichtet wurde. Und dass es da auch Pioniere gab, sowohl der Otto Wagner war ja ein Pionier seiner Zeit, aber auch der Herr Koch, der das zugelassen hat. Und diesen Geist wollen wir fortsetzen, jetzt auch bei den neuen Entwicklungen, die wir jetzt verantworten. Und da leisten wir uns auch zumeist einen zweistufigen Architekturwettbewerb. Und da haben wir schöne Projekte in Graz, weil wir bis jetzt auch nur von Wien gesprochen haben, das Graz Center of Physics. Da wird eben eine Universität für Physik geschaffen, aber für beide Universitäten, also für die TU und für die Uni Graz. Und das wird mit Sicherheit dort einen Hub bringen in der Qualität und im Attrahieren von bei den Berufungen von Professoren für die Studierenden. Genauso in Innsbruck bauen wir auch ein Haus der Physik, da wird auch die Physik und werden damit die Naturwissenschaften unterstützt und gefördert. Und dann möchte ich auch noch erwähnen, den Campus Marianengasse, den bauen wir für die Medizin-Uni, für die Universität für Medizin. Und das ist da in der Spitalsgasse, fahrt man vorbei, links ist das, wenn man stadteinwärts fährt, links das alte AKH. Rechts mittlerweile ist diese Baulücke zu, das ehemalige Wien-Energie-Gebäude. Und dort hat man die Herausforderungen auch einer denkmalgeschützten Substanz, die mehr hinten in der Marianengasse ist und vorne sozusagen eines Neubaus. Und das geht 5 Stock oder was hinunter, Pathologie, Anatomie, alles da unten untergebracht. Und dort wird Raum geschaffen für die Studierenden und für die Wissenschaft und für die Forschung. Und ich bin mir sicher, und das ist auch so ein Grundgedanke, Österreich hat so viel an Stellenwert verloren am Beginn des 20. Jahrhunderts mit 2 Weltkriegen, den Kriegen per se und sozusagen all dieser dunklen Zeit und was damals sozusagen hier angerichtet wurde. Bausubstanz zerstört, aber auch sozusagen das menschliche Leid und wen wir alle vertrieben haben, ermordet haben und hier welchen Verlust hier Österreich erreicht hat. Und da können wir mit der BIK einen kleinen Beitrag dazu liefern, dass Österreich dort auch wieder anschließt. Und mit der Kubatur, die lockt an, sagt auch die Meduni schon, die Wissenschaftler, die wissen das. Die haben die neuesten Forschungsmöglichkeiten, Laboreinrichtungen, dass wir hier wieder auch in dass der Medizin, Wissenschaft, Forschung, Kunst, in all diesen Bereichen wieder dort anschließen können, wo Österreich und wo Wien einmal war.
Jetzt geht es ja auch darum, eine der größten Herausforderungen für die BIK ist ja derzeit auch, dass die Bundesbauten klimaneutral werden sollen. Mhm. Geht das überhaupt? Wie geht man so ein riesiges Projekt an?
Strukturiert. Es ist natürlich ein anderes Kapitel sagen, bei einem Neubau, jetzt in der Marianengasse, weil auch in den Medien haben wir jetzt die Kältezentrale, die zwar die Wien Energie betreibt, ja, aber eine Kältezentrale mitentwickelt und eingebaut, was die beste Methode ist, sozusagen zu kühlen, was ja auch wichtig ist, ja, und immer wichtiger wird im Sinne der Energieeffizienz. Ja. Also wenn wir neu bauen, da sozusagen werden all diese der letzte Stand der Technik hinsichtlich Energieeffizienz sozusagen mitgenommen und sowohl von der Energieeffizienz in der Nutzung der Energie, aber auch hinsichtlich, wie gesagt, die Kühlung, Photovoltaik, Begrünung. Also all diese Themen werden hier großzügig mitgedacht, wenn wir neu bauen. Ja. Und beim Bestand, wo es geht, nehmen wir das auch mit. Ja. Also auch in einer Uni Wien kann man LED-Beleuchtung einführen, ja, und bei der Verglasung etwas machen. Ja. Und was möglich ist, dann nehmen wir da auch mit. Oder die Musikuni ist auch ein großartiges Beispiel, ist auch eigentlich ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und da haben wir die Photovoltaik eben dann in den Innenhöfen an den Dächern angebracht. Ja.
Ist es möglich, dass alle Universitäten, alle Bundesgebäude unabhängig vom Gas werden? Ist das denkbar?
Wir haben einen Dekarbonisierungspfad, das ist sozusagen das zweite Thema, das ich Ihnen dazu sozusagen versichern kann. Der heißt, dass wir bis 2040, um klimaneutral zu sein, 2 Milliarden Euro investieren werden in das Thema Dekarbonisierung. Und das geht auch natürlich in die Richtung raus aus Gas. Ja.
Wir müssen über die Immobilienwirtschaft insgesamt in Österreich sprechen. Mhm. Warum geht es der Immobilienwirtschaft nicht gut gerade? Was ist der Grund?
Ich würde so bezeichnen, wir sind gerade in einer Phase der Konsolidierung. Ja. Konsolidierung insofern, weil was vorher war, wo man gesagt hat, es geht der Immobilienwirtschaft gut, das war eine Überhitzung. Das war auch kein gesunder Zustand. Und diese Überhitzung war der Spiegel der damaligen Zinslandschaft. Ja. Wenn man mit Negativzinsen umgehen muss, ja, oder einer Nullzinslandschaft umgehen muss, ja, hat das natürlich seinen Spiegel dann, dass viele in die Immobilie gedrängt sind, weil dort noch Renditen zu erzielen waren, beziehungsweise auch die Immobilienentwickler keine großen Schwierigkeiten hatten in dieser Ambiente, sich zu refinanzieren. Das war aber für mich die ungesündere Zinslandschaft und Situation auf den Finanzmärkten, als es jetzt ist. Wir haben eigentlich eine normalisierte Situation im Sinne von, bin halt auch schon muss ich leider so lange auf den Finanzmärkten, dass ich mich gut erinnern kann, ja, dass das Beste, was man bekommen konnte, das war in den 90er Jahren, war ein Kredit bei der Bausparkasse, den hat jeder aufgenommen, um 6%. Und wenn er das finanzieren konnte, die 6%, dann hat er Häusl gebaut. So, jetzt waren alle zufrieden mit 0%, dann haben sie alle noch variabel finanziert, ne, weil dann wird man immer niedriger, die Zinsen sind, desto gieriger, habe ich den Eindruck, werden dann die Menschen auch, die den Bauvorhaben finanzieren wollen, ne, haben sie variabel finanziert. Ne, das war eine Frage der Zeit, ja, dass das ein Ende findet. Ja, und das Ende hat es dann eben gefunden, sicherlich ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, wo dann die Zinsen innerhalb eines Jahres angezogen sind, ja, wie wir das vorher 70 Jahre nicht gesehen haben. Ja. Und das hat natürlich die variablen Verzinser ganz am falschen Fuß erwischt. Ja. Und jetzt sind wir wieder in einer Konsolidierung und muss halt auf den Markt eingehen. Im Bereich Büro sind noch auch die Affekte und Aspekte sozusagen, dass wir wirtschaftlich noch besser in Schwung kommen müssen, dass das die Büroimmobilie wieder gefragter ist. Ja. Aber der Markt reagiert, es gibt eine gewisse Verknappung, dass die Büroflächen, die da sind, eh gut in die Vermietung kommen. Und wo die Immobilienwirtschaft sich jetzt darauf zunehmend konzentrieren wird, das ist dort, wo eine Nachfrage ist und ein Bedarf ist, und das ist der Bereich Wohnen. Ja. Und da, glaube ich,
aber es werden ja nach wie vor auch Büros gebaut. Wie viele Büros braucht man denn heutzutage überhaupt noch in Zeiten von Homeoffice? Braucht man da nicht tendenziell immer weniger Büroflächen?
Das ist sicherlich ein Effekt. Und seit das Homeoffice entdeckt wurde, was sozusagen, finde ich, eine positive Auswirkung unserer zahlreichen Lockdowns war, dass wir da alle fit wurden hinsichtlich Videokonferenz und Homeoffice zugelassen wurde, das war vorher eher vielleicht kritisch gesehen. Das hat, glaube ich, sozusagen den Arbeitsmarkt positiv zurechtgerüttelt. Und jetzt, glaube ich, sind wir in einer guten, auch hier in einer Normalisierung, wie viel Homeoffice ist positiv für einen Job zu bewerten und wie viel Zeit sollte man im Büro verbringen. Das ist aber individuell je nach Aufgabenstellung. Und das, glaube ich, diese Individualität ist Gott sei Dank auch am Arbeitsmarkt, haben die Arbeits-, auch die Firmen erkannt, auch um den Battle um gute Kräfte, dass diese Variabilität den Mitarbeitern zugestanden wird, ja, dass man das individuell ausmacht. Aber in der Tendenz hat sicherlich eine einschränkende Wirkung auf die Büroflächen, ja, aber es wird auch weniger gebaut.
Die Preise steigen ja langsam wieder. Also Sie haben es eh gesagt, das Ganze konsolidiert sich jetzt langsam wieder. Wird es wieder so einen Immobilienboom geben? Wird es so bleiben, dass sich Leute das Eigenheim irgendwie immer schwieriger leisten können? Junge Leute können fast nicht mehr sich selbst ein Haus bauen oder es wird immer schwieriger, Wohnungen zu kaufen. Die sind auch in Wien mittlerweile sehr teuer, wenn sie am freien Markt sind. Also ist das eine Tendenz, die weiter so verlaufen wird? Wird das weiter teurer werden? Wird das weiter ansteigen?
Also wir sind jetzt global, sage ich immer, als wir alle als Alpinisten, wir sind im Zustieg, noch nicht im Anstieg zum Gipfel, aber im Zustieg wieder zu einem Aufwind, zur Hütte. Ja. Und ich glaube, die Immobilienmärkte werden sich schon aufgrund dieser Nachfragesituation weiter erholen. Und wir merken auch bei den Preisen, bei den Ausschreibungen, war ja auch aufgrund der Inflation und grundsätzlich der Verknappung und der Lieferketten auch eine totale Überhitzung da. Ja. Und auch da gibt es eine Normalisierung, ja, dass das Bauen wieder wirtschaftlicher wird. Ja. Und ich glaube, da wird der Markt sich zurecht rütteln, dass sowohl, weil der Bedarf da ist, für Mietobjekte gebaut wird, aber auch sozusagen für den Erwerb, ja, dass man sich die Wohnung wieder leisten können wird und dass da auch der Wohnungsverkauf wieder anspringen wird.
Wenn man gezwungen ist, sich auf dem Immobilienmarkt zu bewegen als individuelle Person, hat man ja oft das Gefühl, der Markt ist komplett kaputt. Man wird konfrontiert mit Betrügern, man wird konfrontiert mit Leuten, die Schwarzgeld ablösen, verlangen, mit windigen Maklern. Also das sind schon auch Dinge, wir müssen das jetzt hier nicht schönreden, das sind schon auch Dinge, mit denen man konfrontiert ist, wo man das Gefühl hat, ist das eine kaputte Branche? Wie erleben Sie das oder was kriegen Sie davon mit? Mhm.
Es tut mir also leid, wenn Sie diese Erfahrungen vielleicht gemacht haben, ja, aber es gibt schon einen großen Teil des Immobilienmarktes, in dem wir uns bewegen, ja, ist seriös, der handelt seriös. Ja. Und die paar windigen Figuren, die Sie vielleicht jetzt hier ansprechen, die hat jetzt die Marktkonsolidierung eh aus dem Markt gedrängt, würde ich sagen. Ja, entweder machen sie nichts mehr oder es gibt sie nicht mehr.
Aber Sie haben nicht zum Beispiel das Gefühl, dass es insgesamt an einer Aufsicht mangeln könnte?
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, man hat jetzt gesehen, wie der Markt das gut regelt. Ja. Das sind die, die zu hart am Wind gesegelt sind mit kaum einem Eigenkapital, ja, die Nullzinsphase ausgenutzt haben, ja, und zu schnell gewachsen sind, sicherlich in dieser Situation das nicht erkannt haben, dass man doch eine gewisse Eigenkapitalquote vielleicht braucht, ja, und dass man die Projekte auch da managen muss, ja, wenn man hier einen großen Flieger einkauft, ja, dass man das dann auch wirklich entwickelt. Ja. Da sind viele nicht mehr markttätig. Ja.
In dem Zusammenhang müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen, nämlich in dem Fall über René Benko. Wie sehr hat sein Fall der Branche insgesamt geschadet?
Er hat sicher enorm geschadet. Ja. Aber im Nachhinein würde ich das so beurteilen auch, die Signa, die war einfach zu groß. Ja. Die war so groß, ja, dass auch niemand an ihr vorbeigekommen ist. Ja.
Sie haben ja die Branche jetzt schon über Jahrzehnte beobachtet. Sie haben sicher auch den Aufstieg von Benko und der Signa-Gruppe beobachtet. Ist Ihnen da in den vergangenen Jahren irgendetwas komisch vorgekommen? Jetzt ohne etwas zu wissen, aber dass man sagt, ich kenne mich aus in der Branche. Irgendwas läuft da unrund.
Ich würde so sagen, in der Veranlagung, wenn man das verantwortungsvoll machen will, dann sucht man Transparenz. Und die war hier nicht sehr gegeben, ja, für den Veranlager. Ja. Es war schwierig.
Mhm. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht genau gewusst, worin man da jetzt genau investiert. Kann man das so zusammenfassen? Oder wenn man investiert hätte?
Wie man jetzt sieht, sozusagen allein das Firmengeflecht, wie das aufgebaut war, ne, war das schwierig, hier eine Transparenz zu gewinnen. Ja. Aber wie gesagt, er war so groß, ja, die Signa war so groß, hat dann die BAI gekauft. Ja. Vorher war man mit der BAI irgendwo in einer Gesellschaft gemeinsam. Ja. Dann hat die Signa die BAI gekauft, dann hat man auf einmal die Signa dabei gehabt. Ja. Aber die hatten gute Leute, ja. Die konnten schon entwickeln. Ja.
Was hat denn René Benko als Person falsch gemacht? Hat er das zugelassen, dass das zu groß geworden ist? War das der Fehler oder hat er sich schlicht, wie manche sagen, einfach verzockt?
Mhm. da kann ich Ihnen jetzt nichts dazu sagen. Und ich glaube auch jetzt, das Verfahren läuft, ja. Will ich da auch nicht über die Presse sozusagen meine Meinung dazu äußern, aber da war ich auch zu weit weg. Ja. Ich war auch nie auf dem Dörkelen im Hayat. Ja.
Okay, zumindest die Justiz ist zum Schluss gekommen, dass zum Schluss, als alles schon zusammengebrochen war, auch noch versucht wurde, doch noch vorhandenes Vermögen zu verstecken. Was haben Sie sich gedacht, als Sie davon gehört haben?
Also da habe ich auch keine Warnung dazu, ob das so war und ob man das, das ist jetzt ein Thema der Gerichte, deswegen ist da offensichtlich die Untersuchungshaft wieder verlängert worden, hört man als Argumentation, ja. Aber ich finde es gut, wie es jetzt aufgearbeitet wird, ja. Im Sinne auch nicht der Selbstverwaltung, sondern dass wirklich der Masseverwalter das jetzt abwickelt, ja.
Gehen wir zu einem konkreten Projekt. Ja. Eines dieser Riesenflieger, wie Sie es genannt haben, war ja zum Beispiel der Elbtower in Hamburg, ja. Wie hätte jetzt aus Ihrer Sicht eine bodenständige, vernünftige Finanzierung eines solchen Riesenprojekts ausschauen müssen? Wie macht man so etwas? Mhm.
Ja, da braucht man mal die entsprechende Eigenkapitalquote, ja, und die würde bei so einem Projekt, würde ich also 30-40%, dann ist man schon auf der sicheren Seite und den Rest sollte man dann mit guten Banken ausfinanzieren und zwar fristenkonform ausfinanzieren, zuerst für den Bau und dann eine langfristige Finanzierung dafür finden. Ja. Aber das war sicher ein Flaggschiff, ja, und es ist ein Trauerspiel, wenn man jetzt hinschaut, ja, und diesen Chipperfield da jetzt nur als Stumpf sozusagen verhungern sieht, ja. Und das ist grundsätzlich sicherlich ein Thema, das in Deutschland noch mehr sichtlich ist als in Österreich, weil letztens in München und in Berlin sind zig eingestellte Baustellen. Ja. Da ist das Lamar eine Kleinigkeit, ja, auf der Marilfer Straße. Und das ist natürlich, weil das Ihre Eingangsfrage war, mit dem Schaden für die Immobilienwirtschaft, das ist natürlich ein enormer Schaden, wenn hier Flächen nicht entwickelt werden, Baustellen eingestellt sind und allein diese Kaufhäuser und Karstadt, ja, die sind ja alle geschlossen. Ja. Das sind schöne, eigentlich schöne Liegenschaften, ja. Die sind jetzt verbrettert, Bauzaun drumherum. Also das ist für die deutschen Städte sicherlich schwierig. Ja.
Weil Sie es jetzt erwähnt haben, haben Sie einen Tipp für Privatpersonen, die ein Haus bauen wollen? Ist da eine Eigenkapitalquote von 30-40% auch zu empfehlen oder geht es auch mit weniger?
Also die 30 würde ich schon anziehen.
Bevor wir jetzt weitermachen, machen wir eine kleine Lockerungsübung. Die machen wir mit jedem unserer Gäste und unserer Gästinnen. Wir machen einen Word-Rap. Ich stelle Ihnen 12 Fragen, die Sie am besten, wenn es geht, ganz kurz, am besten mit einem Wort beantworten. Sind Sie bereit?
Ja.
Wunderbar.
Wie beim Quiz.
4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
Für mich persönlich 6 Tage.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Nach der Arbeit, eindeutig.
Führen Sie Ihren Terminkalender selbst?
Die privaten Dinge ja, die beruflichen nein.
Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerberinnen und Bewerbern am meisten?
Zunächst natürlich für die Qualifikation, die für den Job ausgeschrieben ist, die da sein muss. Ja. Und dann achte ich aber auch darauf, ob der noch etwas zusätzlich, so ein besonderes, ein Talent hat. Ja. Ob das jetzt im Sport ist, ob das in der Kunst, in der Kultur ist. Ja. Was, glaube ich, einen Menschen noch interessanter macht, als dass er nur rechnen kann.
Gibt es eine gute Art zu kündigen?
Ist sicherlich immer schwierig, aber ich glaube, es muss klar in der Ansage sein, aber wertschätzend.
Was ist Ihr wichtigster Soft Skill?
Ich glaube, ich habe aus dem Elternhaus auch mitbekommen, dass ich eine Person bin mit Haltung, aber auch mit Empathie.
Auf welches Networking-Event können Sie nicht verzichten?
Jetzt aktuell ist mir erinnerlich die Eröffnung der Salzburger Festspiele. Das war einfach großartig, weil dort ist Wirtschaft, Politik, Kunst, Kultur eigentlich ein Abbild der österreichischen Gesellschaft vertreten. Aber nicht nur die Salzburger Festspiele, wo man das auch wiederfindet, ist bei der Feierlichkeit der Eröffnung der Wiener Festwochen. Das ist auch großartig im Rathaus.
Auf sowas wie Schinkenfleckerl und Gin Tonic können Sie verzichten?
War ich nicht.
Dörkelen auch nicht, haben wir gelernt.
Auch nicht. Ja.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Für mich persönlich Office. Und in Ausnahmefällen Hybrid, wenn ich wo dienstlich unterwegs bin, dass ich mich dann einwähle.
Welche Eigenschaft hat sie bis ganz an die Spitze gebracht?
Ich glaube schon, dieser Wille, die Begeisterung für die Sache und dass ich immer bereit war, mehr zu leisten aus innerstem Interesse heraus, als mir abverlangt wurde.
Gibt es eine Work-Life-Balance?
Ja.
Sollten Väter und Mütter gleich lange in Elternkarenz gehen müssen?
Das andere, sie müssen dazu sagen, ja. Ich glaube, das ist erstens mal ganz eine individuelle Frage und die Lebenssituation von dem Paar, die das entscheiden müssen. Und ich würde das überhaupt kein Müssen sehen. Die Karenz ist eine sehr schöne Zeit, ja, die man auch genießen kann. Es ist zu empfehlen, dass man mit dem Unternehmen, wenn man wieder zurückkehren will, in Verbindung bleibt, ja, in Kontakt bleibt. Aber das soll man sich ausmachen und sollte eigentlich fast ein Battle sein zwischen dem Paar, wer wie viele Monate macht. Ja.
Ihr Tipp für junge Leute, die erfolgreich werden wollen?
Begeistert euch für das, was ihr macht.
Vielen Dank. Herzlich. Wir haben es eingangs schon besprochen. Sie haben eine Zeit lang in Brasilien gelebt. Wie war das? Wie war Brasilien für Sie?
Das war eine großartige Lebensschule. Erstens persönlich. Ne? Das war mein erster Job nach dem Studium. Da war ich 25. Und bin sehr behütet, wie man vielleicht so auch rausgehört hat aus meiner Lebensgeschichte, behütet aufgewachsen und dann raus aus Wien. Und wie gesagt, es war dann nicht Nordamerika, was ich angepeilt habe, sondern gleich Südamerika und Sao Paulo. Und dort der erste Job, ja, wie sagen die Anglosachsen, to make your bones. Ja, das ist dort gelungen. Ja. Aber es war eine großartige Zeit und hat mich auch sehr geerdet. Ja. Die Brasilianerinnen und Brasilianer sind großartige Menschen und ich habe dort auch festgestellt, mit wie wenig die glücklich sind, ja, und eine Lebensfreude haben und habe das auch mit nach Wien genommen, nach Österreich wieder zurückgenommen und hatte dann kein Verständnis mehr für das eine oder andere Gejammere oder, wie man sagt, Gesudere.
Mhm. Sie haben es mal in einem Interview angesprochen, Sie haben auch gelernt, mit einer Hyperinflation dort zu leben. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das war spannend. Ja. Erstens mal professionell, da ich in einer Bank, bei der Chase Manhattan Bank gearbeitet habe. Das fließt überall ein, in die Bilanzbilder. Ja. Wie geht man in einer Hyperinflation, sozusagen, da gibt es einen eigenen Mechanismus, der das dann ausgleicht. Bis zu, ich war nie so oft in meinem Leben auf der Bank wie dort, ja, weil man dort overnight anlegt. Ja. Das war das eine. Und das andere auch, dass die Gepflogenheit war, die meisten, wenn sie das Gehalt bekommen haben, am ersten, ist man am zweiten einkaufen gegangen, Großeinkauf. Ja? Weil bis zum Ende des Monats hat man nur mal die Hälfte dafür bekommen. Und auch, was mir ganz so unverständlich war, man hat dort, das war eines der ersten Worte, die ich auch gelernt habe, Pesquisa. Das heißt Marktforschung, Preisforschung. Ja? Wenn man nur, ich musste einen Haushalt dort einrichten, wenn ich nur einen Mixer gekauft habe oder Waschmaschine mal mitgenommen, ja, ja, da gibt es dort nur diese amerikanischen. Aber wenn man da etwas einkauft, ja, muss man mindestens in drei Geschäfte gehen, also mindestens, und kann dort ein Produkt finden, noch mit dem alten Preis oder schon mit dem neuen Preis. Und das ist oft sozusagen der Doppelte. Ja. Also da ist man zum Pesquisa-Experten geworden, ja, was man hier weniger macht. Und das kostet überall das Gleiche. Ja. Mhm. Und das haben uns dann einmal Brasilianer, die haben unsere wunderbaren dicken Federdecken gesehen, duchenden. Ne? Wow, wow, super, das gibt es da drüben nicht. Ja? Na, bringt uns welche mit. Ne? Und dann bin ich zur Gans gegangen, ja, und habe meine Mutter noch gefragt, ja, was haben die gekostet und so und so. Und das war der gleiche Preis wie vor 2 Jahren. Ja? Und habe gedacht, ah, ja, das ist eigentlich die Normalität. Ja? Und habe das in Schilling damals, ja, gezahlt, den gleichen Preis wie Jahre davor. Es war ganz ungewöhnlich. Ja? Da haben wir die duchenden exportiert, ja.
Ich nehme an, dass Sie wahrscheinlich immer noch sehr daran interessiert sind, wie es Brasilien heute geht. Jetzt gilt das Land als eines der gefährlichsten der Welt. Hohe Gewalt- und Mordrate, Drogen, Bandenkriminalität, eine gespaltene Gesellschaft. Wie war das damals?
Das war natürlich schon ein Issue. Ja, im Sinne, wie gesagt, der Lebenserfahrung und die Brasilianerinnen, die ich kennengelernt habe und die Kollegen, das war alles großartig, auch die Menschen. Ja. Aber blauäugig hat man dort sich nicht bewegen dürfen. Und das war schon der Grund, warum ich nach 2 Jahren wieder zurückgekommen bin, weil die Sicherheit, das war schon so, man ist aus seiner Wohnung mit dem Lift in die Garage, Alarm im Auto antritt, dann gab es einen Guard, der hat einen aus der Garage rauslassen, dann ist man im Verkehr und der Verkehr war halt ist immer noch ein Wahnsinn. Ja. Im Verkehr, die Chase war in der Stadtmitte, ja, in die Stadt gefahren, dort wieder in die bewachte Garage und von dort ins bewachte Büro. Und natürlich Schmuck und alles hat man sich abgewöhnt, ja, nur Bijouterie.
Sind Sie mal überfallen worden?
Nein, Gott sei Dank nicht, aber alle anderen. Und aus der Ferne haben wir auch gesehen, ja, dass vor unter einer Bäckerei jemand erschossen wurde. Ja. Also das war sicher die Kehrseite. Ja.
Wie schädlich war die rechtsextreme neoliberale Politik von Jair Bolsonaro für Brasilien aus Ihrer Sicht? Hat das diese Gegensätze noch verstärkt?
Das hat sicherlich die Gegensätze noch verstärkt. Und dann war das auch die Zeit der Corona-Zeit, wo er ja da auch die Meinung vertreten hat, ja, kein Testen, kein Lockdown, kein nix. Und da hat er sicherlich auch viel Unheil bewirkt. Ja.
Er hat ja genauso wenig wie Donald Trump seinen Wahlverlust gegen Lula da Silva eingesehen und hat seine Anhänger mobilisiert und gegen das Parlament marschieren lassen. Es ist zu schweren Ausschreitungen gekommen. Was haben Sie damals gedacht, als Sie das gehört und gelesen haben?
Ja, man hatte den Eindruck sozusagen, dass er hier ein großes Vorbild hatte, ja, in dieser Vorgangsweise. Und wenn man die Brasilianer und Brasilianerinnen kennt, ja, hat mir das nur leid getan für das Land. Ja, aber es wurde dann eh stabilisiert. Ja.
Donald Trump hat ja nun 50-prozentige Vergeltungszölle gegen Brasilien verhängt. Er nennt die auch durchaus so, um Strafverfahren gegen Bolsonaro zu verhindern. Die brasilianische Regierung will aber hart bleiben. Brasilien kennend, wie wird dieses Kräftemessen ausgehen?
Ich glaube, das eine ist, was man eben in den Medien jetzt hört. Ne? Und ich sage jetzt, beim Herrn Trump weiß man nie, was er morgen sagt. Also ich nehme an, die werden ins Gespräch kommen. Ja? Aber ich finde das natürlich von Brasilien mutig, ja? Dass sie hier antreten und nicht alles gleich einmal sozusagen zulassen und durchlassen. Ja?
Überhaupt diese Situation mit den Zöllen der USA, befürchten Sie da auch Auswirkungen nicht nur auf die Weltwirtschaft, sondern auch ganz konkret zum Beispiel auf die Immobilienbranche in Österreich, wie auch immer? Wie sehr wird uns das schaden?
Mhm. Also grundsätzlich ist das natürlich ein spannendes Thema. Vielleicht der Nachsatz auch noch zu Brasilien. Da geht es ja dann nicht mehr nur um die Wirtschaftspolitik, sondern da übt er sozusagen Macht und Politik aus. Ja? Also da sind für mich absolut die Grenzen gesetzt, wo man dieses Instrumentarium einsetzen sollte. Ja? Und es ist jetzt die Situation, Trump hat das sozusagen als sein Instrument zum Deal machen erkannt, ja. Und wir werden diese Herausforderung auch lösen. Ja. Wir haben schon viel gelöst in den letzten, auch in meiner Laufbahn. Wir haben eine Pandemie gelöst, wir haben eine ansteigende Inflation gelöst, Lieferketten, alles, ein Krieg in Europa. Wir werden damit auch umgehen können, die Weltwirtschaft. Ja. Und wenn man sieht, am Anfang waren ja auch die Aktienmärkte, haben total reagiert in Verunsicherung im April auf diese neue politische Situation und diese, wie ich so sagte, die Finanzmärkte wollen immer eine Visibilität, ja, und die ist jetzt schon schwer angeschlagen mit dieser Gangart, ja. Aber die Aktienmärkte haben sich eigentlich auch wieder erholt und haben gelernt, damit umzugehen, heute so, morgen so, ja. Und ich bin mir sicher, die Wirtschaft wird auch lernen, jetzt in dieser Periode damit umzugehen und dann werden wir sehen.
Aber Sie rechnen jetzt nicht damit, dass das über irgendwelche Seiteneffekte dazu führt, dass Bauen, Immobilien entwickeln jetzt noch teurer wird?
Das erwarte ich eigentlich nicht. Ja.
Was müssen wir in Österreich tun aus Ihrer Sicht? Sie kennen die Wirtschaft gut, um aus dieser ökonomischen Talsohle, in der wir uns derzeit befinden, rauszukommen.
Mhm. Also ich glaube, das Erste, was es einmal braucht, das sind auch die Soft Facts, ja, im Sinne, dass ich jahrelang auf den Finanzmärkten tätig, ja, festgestellt habe, man braucht ein positives Sentiment. Und vielleicht auch, was ich angedeutet habe aus Brasilien, in Brasilien eine Hyperinflation erkennend, ja, und wie das damals war, man wird das in Österreich, ist es schon sozusagen ein Thema auf einem sehr hohen Niveau, wo wir jammern, ja. Und das Wirtschaftswachstum und so weiter, wir hängen natürlich auch alle an den Lippen vom Herrn Felbermayr und schauen, wie das ausschaut. Ja. Aber ich versuche dann, die positiven Kennzahlen daraus herauszulesen, ein Bild zu bekommen. Und eine der positiven Kennzahlen, die wir lesen, ist Sparquote. Ja. Und die Sparquote, da bin ich wieder beim Sentiment, die ja gestiegen ist im Vergleich zu 2019, war sie bei 8-9%, jetzt sind wir bei 12%. Das heißt, die Bevölkerung, die Österreicherinnen und Österreicher sind verunsichert, ja, und sparen lieber, statt dass sie investieren und dass sie konsumieren. Ja. Und ich glaube, mit einem positiven Sentiment wäre da schon noch einmal viel erreicht. Das ist das eine und da ist gefordert die Politik, auch die Medien gefordert, ja, hier ein positives Sentiment zu sorgen. Aber auf der anderen Seite, was kann man dazu beitragen? ich habe dann immer den Zugang, ich schaue in meinem Wirkungskreis, was kann ich dazu beitragen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, die BIK und die ARE, wir haben ab dem Zeitpunkt, wo wir im November gesehen haben, ja, wirtschaftlich, das wird ein bisschen eng, haben wir apostoliert, haben gesagt, wir sind Wirtschaft, wir sind Konjunkturmotor, ja? Wir stehen zur Verfügung, wir bauen weiter und das ist unsere Haltung.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar, jetzt wo Sie so schön aufgewärmt sind, ein paar persönliche Fragen stellen. Wenn man viel mit Immobilien zu tun hat, dann schadet es wahrscheinlich nicht, wenn man auch ein bisschen was vom Handwerk des Bauens versteht. Verstehen Sie was vom Handwerk des Bauens?
Also ich würde so sagen.
Können Sie maurern?
Ja, also betonen, mischen tue ich mir vielleicht schon schwer. Ja, aber natürlich über die Zeit, wenn man für die Immobilien verantwortlich ist, ja, bekommt man da schon auch sehr viel Wissen mit. Ja. Und ich glaube einfach, dass es gut wird. Ja. Eine Entwicklung muss man sozusagen sehr eng und nah dahinter sein. Ja. Dass nicht leichtfertig etwas bemustert wird, auch in die eine Richtung, in die andere Richtung. Wenn das noch nicht passt, draufbleiben. Ja. Und schauen, dass man wirklich die beste Lösung hier findet, dass das nachher eine gute Qualität hat. Ja.
Ich habe gelesen, Sie haben ein Winzerhaus umgebaut, in dem jetzt einer Ihrer Söhne lebt. Ja. Haben Sie da selbst Hand angelegt, ausgemalt, Leitungen verlegt, Böden verlegt, gefliest?
Ja, ich darf vielleicht zurückgehen. Das Haus, in dem ich wohne, das haben meine Eltern gebaut und da habe ich schon mitgebaut. Aber als 12-, 14-Jähriger, da habe ich verfugen müssen und da kammert und da knagelt. Ja. Und darf auch noch vielleicht erwähnen, meinen persönlichen Teil, ja. Meine Eltern sind beide Donauschwaben, die mit dem Jahrgang ein Pech hatten, so ein 30er-Jahrgang und 33er-Jahrgang, die sind natürlich voll in diese Nachkriegszeit, sozusagen sind sie aufgewachsen und haben aber, die Donauschwaben sind ein sehr anständiges und fleißiges Volk. Ja. Und das habe ich mit null begonnen und in Wien sich wieder ihr Leben aufgebaut.
Die kamen aus Donauschwaben?
Aus Donauschwaben, das ist der Bereich Bačka, Banat, also das heutige Ungarn, Serbien hinunter bis Rumänien, die von der Maria Theresia dort angesiedelt wurden. Und die haben natürlich am Ende des Krieges, mussten sie flüchten und haben in Wien ihre neue Heimat gefunden, haben hier mit null angefangen. Und mein Vater hat dann Schutt geschaufelt als 16-Jähriger im zerstörten Wien und ist bei einem Bauspenglermeister reingegangen und hat gefragt, ob er ihn nimmt als Lehrling. Und das war der Beginn. Und er hat das, da war Lehrling, dann wurde er genommen, dann war er Geselle, dann hat er sich selbstständig gemacht und wir hatten ein Familienunternehmen als Bausprenglerei. Und da sieht man schon auch, wie gearbeitet wird. Ja. Also das ist ein Beruf, im Sommer hat das Dach 50 Grad, im Winter hackt man die Eiszapfen ab. Ja. Und da habe ich auch immer wieder mitgeholfen. Also nicht bei dem Hardcore, aber wenn da nur ein Flachdach sozusagen etwas zu machen war, ja, war ich da mit und ein bisschen gekämmert und die Dachpappe angenagelt. Ja. Und also ich war da durchaus handwerklich tätig, also habe das mitbekommen. Aber dann das Winzerhaus, da habe ich schon eine Baufirma natürlich gehabt, das ist alte Substanz. Es war nicht denkmalgeschützt, aber aus 1870, ja. Da braucht man schon Professionisten, ja, die einem das dann ertüchtigen.
Sie sind ja eine Verfechterin davon, dass Frau beide Welten privat und beruflich vereinbaren kann. Sie haben das gut geschafft. Das ist etwas, was, es ist ja ein bisschen öd, das immer zu thematisieren, wenn man mit einer Frau darüber spricht. Auf der anderen Seite geht es ja natürlich auch um so eine Art Vorbildwirkung. Es ist für andere Frauen auch interessant, wie hat die das gemacht, ja. Viele junge Frauen heute sagen allerdings, das ist mir alles zu stressig. Ich verzichte vielleicht lieber auf die Karriere. Ich überlege mir vielleicht, ob ich aus der Elternteilzeit überhaupt eine Teilzeit mache. Nicht nur Frauen, auch jüngere Männer wollen weniger arbeiten. Wie sehen Sie diese Entwicklungen? Haben die nicht ein bisschen recht? Haben die nicht recht, wenn sie sagen, pah, ich schaue euch zu, die ihr älter seid, ihr habt so einen Stress gehabt, das will ich mir nicht antun. Können Sie das verstehen?
Ich sehe das jetzt nicht als so einen Stress. Ich blicke auf ein sehr erfülltes Leben zurück und sowohl professionell erfüllt als auch privat. Ja. Und ich möchte meine beiden Söhne nicht wegdenken. Ja. Also ich bin so froh, dass ich die beiden habe. Ja. Im Sinne, dass es einem erdet, dass man dabei bleibt, dass man die Sprache kennt, zuerst in der Jugend, in der Volksschule, die Festeln vom anderen, sozusagen Weinhauer Sohn hat er Weitspucken gelernt. Ja. Also da ist man im Leben, ja, was alles wichtig ist. Ja. Bis dann die Begleitung natürlich dann in Schule und dann Richtung der weiteren Ausbildung. Aber ich bin da sehr froh, sozusagen, dass ich diese beiden bereichernden Lebensbereiche erleben durfte und beide hatte, aber muss dazu sagen, meine Mutter. ja, als meine große Stärke. Ja. Und die Schwaben, Donauschwaben, sind nicht nur sehr fleißig und strebsam. Ja. Da hat auch die Familie noch einen hohen Stellenwert. Ja. Und sie war so richtig eine, so wie sie auf mich aufgepasst hat, auch eine richtige Oma, und sie hat sie geliebt. Ja. Die beiden Burschen und die Burschen haben die Oma geliebt. Ja. Und dadurch konnten die immer nach Hause kommen, auch nach der Schule. Und die Oma gekocht und gemacht, ja, weil sie gleich daneben gewohnt hat. Ja. Und das hat es natürlich sehr erleichtert. Ja. Aber ich kann nur jungen Frauen und Herren empfehlen, man muss sich dann halt, wenn man nicht die Eltern oder diese Struktur hat, man muss sich dann Unterstützung holen, wenn sie krank sind oder wenn sozusagen etwas nicht funktioniert, wenn es holpert, ja, dass man ein Netzwerk hat und einen Plan hat, sozusagen, wie funktioniert es dann. Ja. Aber in Richtung so, die Kindergärten haben immer längere Öffnungszeiten. Bei den Schulen wäre natürlich noch mehr Ganztagsschule empfehlenswert. Das sage ich auch jedem, wenn ich politisch gefragt werde. Ja. Weil ich habe das erlebt in Brasilien. Da haben sie Ganztagsschule bis um 4. Frankreich hat Ganztagsschule, USA hat Ganztagsschule.
Da müssen aber auch die Schulbauten, ja, entsprechend sein. Das ist wieder die BIK, ja, gefragt.
Ja, würden wir uns gerne damit auseinandersetzen. Natürlich, dass man die Schulen dann umbauen, zubauen, hinbauen, herbauen muss, dass es für so eine Nutzung geeignet ist. Ja. Aber ich kann das, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Ich habe es nie als doppelte Belastung, sondern als doppelte Erfüllung gesehen.
Sie entspannen sich gerne entweder am Berg oder in der Oper oder im Konzerthaus. Was ist denn entspannender? Auf den Berg gehen oder wunderbarer klassischer Musik zu hören?
Ja, beides. Ja, ich brauche beides. Ja, das Berg ist so allgemein, das ist die Bewegung. Ja. Also ich brauche die Bewegung und bin jetzt nicht der großartige Bergsteiger, aber ich fahre sehr gerne Ski. Und wenn ich da rauf fahre, schon in der Vorsaison und alles ist frisch verschneit, ja, und da befruchten wieder meine Kinder und ich uns gegenseitig. Ja. Mein jüngerer Sohn, der ist ein unheimlicher Bergsteiger und Snowboarder und Splitboard und Eiskletterer, ja. Na, der jagt mir im Dezember spätestens schon rauf, ja, in der Vorsaison auf die Berge. Ne. Und da hat er auch einmal so neben mir gesagt, hat er gerade vom Sport die Schulter gebrochen gehabt und dann ist es wieder in Ordnung. Und dann hat er so gesagt, boah, in dieser Berglandschaft, hat er gesagt, als 16-Jähriger. Wie kann man Drogen nehmen, wenn es so etwas Großartiges gibt? Haben wir gedacht, super, super Influence. Ja.
Alles richtig gemacht.
Ja, na, haben wir gedacht, auch der Sport ist gut, ja, für die Entwicklung. Ja. Also wir befruchten uns, da ging sie, er zerrt mich schon in der Vorsaison auf dem Berg. Aber beide gehen auch mit mir mit in die Oper und den Musikverein. Und da habe ich meine Abos und das ist so meine Auszeit. Da gehe ich hin, dann wird das Handy abgedreht, ja, und dann genieße ich das, ja. Oder auch in Salzburg war ich jetzt, ja. Wunderbar, großartig, ja. Da kann ich wirklich komplett abschalten, ja, wenn ich da hineinkippe.
Zum Abschluss, was ist Ihr Rat an Ihr jüngeres Ich?
Wenn das in die Richtung geht, ob ich etwas anders machen würde, glaube ich eigentlich nicht. Ich bin sehr zufrieden damit, wie ich mein Leben bis jetzt gesteuert habe, ja. Und würde sozusagen, brauche einen einzigen Schritt, ob das jetzt das Ausland war, ob das jetzt Brasilien war, die Familiensituation, ja, und auch meine Arbeitgeber, ja. Habe ich überall unheimlich viel gelernt und die BIK ist natürlich jetzt schon nochmal ein ordentlicher Höhepunkt.
Dann gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu einem erfüllten Leben. Frau Dornaus, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Ich bin Petra Stoiber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.